Wolfgang Däubler, Sie sind Rechtswissenschaftler. Ihr Spezialgebiet ist allerdings eins, das nur selten spektakuläre Nachrichten liefert, obwohl seine Rechtsnormen zutiefst in unseren Alltag eingreifen. Sie sind einer der auch international bekanntesten deutschen Arbeitsrechtler. Bis zu Ihrer Pensionierung 2004 waren Sie Professor für deutsches und europäisches Arbeitsrecht an der Universität Bremen. Sie haben auch Völkerrecht und Wirtschaftsrecht gemacht. Aber bleiben wir mal beim Arbeitsrecht. Vor 2 Jahren haben Sie mal in einem Interview gesagt, es gebe unter den Arbeitsrechtsexperten 30 Freunde des Arbeitgeberlagers, dagegen nur 5 des Arbeitnehmerlagers. Und umso öfter müssten Sie nun ran als Berater. Das bedeutet ja, Sie stehen auf Seiten der Arbeitnehmer und können sich vor Aufträgen kaum retten.
Da hat sich im Prinzip in der Zwischenzeit nichts dran geändert. Es ist in der Tat so. Also es gibt sehr viel mehr Kollegen, die auf Seiten der Arbeitgeber sind, die eine natürliche Sympathie für die Arbeitgeberseite entwickeln. Und es gibt eine relativ kleine Minderheit, die auf Arbeitnehmerseite ist. Und wenn es dort Beratungsbedarf gibt, dann werden natürlich diese 5 Leute oder lassen sie 6 oder 7 oder auch nur 4 sein, dann werden die natürlich in besonderer Weise herangezogen. Also man ist mit sehr viel Arbeit konfrontiert.
Sie sagten eben, die meisten Ihrer Kollegen haben eine natürliche Sympathie für das Arbeitgeberlager.
Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass man, sagen wir mal, wenn man als junger Arbeitsrechtler sich habilitiert hat, man häufig durchaus offen ist für beide Seiten. Aber es kommt dann relativ schnell der Auftrag der Firma X. Die hat Probleme mit ihrem Betriebsrat. Und sie hat das Geld, sich also da einen jungen Hochschullehrer zu holen. Und wenn Sie immer wieder gut dotierte Aufträge von einer Seite kriegen, aber nicht von der anderen Seite, die nicht über solche Mittel verfügt im Regelfall, dann schafft es so peu à peu eine relativ positive Grundhaltung zu den Belangen der Arbeitgeberseite.
Zum Arbeitsrecht gehört ja eine ganze Menge. Am interessantesten finde ich aber das Streikrecht. Bei einem Streik steht viel auf dem Spiel. Er kann Hunderte, ja vielleicht Millionen von Menschen betreffen. Seit es Manufakturen gibt, wird auch gestreikt. Der Streik ist also älter als das bürgerliche Gesetzbuch, als das moderne Recht und als der moderne Staat. Sogar heute gibt es viele Länder auf der Welt, in denen mehr gestreikt wird als in Deutschland, zum Beispiel Vietnam. Sie waren mehrmals, auch kürzlich wieder, als Berater dort, als Berater in Sachen Streik. Zunächst einmal, warum streiken die vietnamesischen Arbeiter und wie tun sie es in einem Land, das ja irgendwie zugleich kapitalistisch und kommunistisch ist?
Also die Streiks sind in Vietnam eine sehr wichtige Einrichtung. Und es gibt sie seit ungefähr 15 Jahren.
Sie sind also auch legal?
Das ist eine Frage, die müsste ich nach Juristenart beantworten mit, es kommt darauf an. Sie haben in Vietnam Gewerkschaften, die eng an die Partei und den Staatsapparat gebunden sind, die sich im Alltag durchaus bemühen, auch Arbeitnehmerinteressen wahrzunehmen, die aber natürlich nicht zum Streik aufrufen dürfen. Und nun gibt es sehr viele Gründe für Unzufriedenheit. Sie haben Löhne, die weit unter dem chinesischen Niveau liegen. Sie verdienen gegebenenfalls im Monat 40 Euro umgerechnet als Textilarbeiter. Und sie können, wenn sie extrem viele Überstunden machen, dann auf 60 Euro im Monat kommen. Als Wanderarbeitnehmer, was sie typischerweise sind in diesen Fällen, wohnen sie in irgendeinem Heim, wo sie kaum was an Miete zahlen und sie kriegen in der Regel auch das Essen vom Betrieb gestellt. In China wären die Gehälter bei 200 bis 300 Euro. Und deshalb gibt es auch Textilunternehmen, die jetzt nach Vietnam gehen. Und die vietnamesischen Arbeitnehmer sehen natürlich über Fernsehen und sonstige Kommunikationsformen, wie andere leben. Und kommen auf die naheliegende Idee zu sagen, da holen wir uns auch mal ein bisschen was vom Kuchen. Wir verlangen eine Lohnerhöhung von 40%. Die Gewerkschaft greift es natürlich nicht auf. Und deshalb gibt es nun in Vietnam diese Tradition des heimlich abgesprochenen Streiks. Es gibt also Beschäftigte, die im Betrieb eine gewisse Leitbildfunktion haben, die man kennt. Und die sagen also am nächsten Dienstag um 7 Uhr gehen wir nicht zum Arbeitsplatz, sondern bleiben außen stehen. Und das macht dann jeder mit, weil man sich kennt. Wer im Einzelnen die Streikführer sind, das ist bis heute unbekannt. Keine Chance, es rauszubekommen, weil die vietnamesischen Arbeitnehmer gesagt haben, da erinnern wir uns nicht. Und es läuft dann so, dass morgen um 7 niemand reingeht. Die bleiben alle außen stehen und dann taucht irgendwo ein Plakat auf, 40% Lohnerhöhung. Das hängt dann irgendwo, niemand weiß, wer es dahin gehängt hat. Und dann ruft in der Regel der Unternehmer die örtliche Gewerkschaft. Nicht die Betriebsgewerkschaft, die geht auf Tauchstation, sondern die örtliche Gewerkschaft oder die Provinzgewerkschaft wird gerufen. Und die verhandelt dann mit dem Unternehmer. Gleichzeitig kommt meistens auch die Polizei, und zwar nicht um die Streikenden zusammenzuschlagen, sondern der Sache nach, um die Streikenden zu schützen. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass der Unternehmer gegebenenfalls irgendeine Schlägerbande anheuert und die gegen die Streikenden einsetzt. Und um sowas zu verhindern, kommt die Polizei. Und dann wird verhandelt, ein oder zwei Tage lang, und dann kommt ein Ergebnis zustande. Und dieses Ergebnis wird dann auf ein Plakat gemalt und da steht dann also drauf, 25% Lohnerhöhung und besseres Essen.
Also man ist schon von 40 auf 25 runtergegangen.
Das ist dann der Kompromiss. Hm. Ja, ist klar. Man muss einen Kompromiss schließen, das wissen alle. Und bei 25%, wenn man 40 verlangt hat, würde ich mal annehmen, würden die weiterarbeiten. Und diese Form wird nun so praktiziert, da ist in den Industriegürteln rund um Ho Chi Minh City und Da Nang und Hanoi und Haiphong rum, hat es also viele Unternehmen. Und ein Unternehmen geht meinetwegen voran und hat nun einen Abschluss über 25%. Dann sagen die im Nachbarunternehmen, natürlich, das können wir auch. Und dann kommen weitere Unternehmen und machen das entsprechend. Und sie haben im Schnitt pro Jahr ungefähr 400 Streiks dieser Art. Diese Streiks sind nicht vorgesehen im Arbeitsgesetzbuch. Im Arbeitsgesetzbuch hat die Gewerkschaft, die aber nie streikt, hat ein Streikrecht und da muss sie sehr aufwendige, verfahrensmäßige Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt in der Lage zu sein, einen Streik auszurufen. Das kommt praktisch nicht vor. Und deshalb sind alle diese Streiks, also ich sage mal außerhalb der gesetzlichen Ordnung. Meine Mission in Vietnam für die Ebert-Stiftung war nun eigentlich, die Vorschläge zu machen, wie man die industriellen Beziehungen so demokratisieren könnte, dass die Beschäftigten mit ihren unbekannten Streikführern eine faire Chance hätten, ihre Interessen durchzusetzen. Also, sie müssten nicht mehr das Risiko eingehen, im Grunde illegal zu handeln, wo man ja nie weiß, was genau passiert. Sondern der Gedanke war, macht ein richtiges System industrieller Beziehung, wo man, wenn man sich nicht einig ist, auch durch Streik seine Interessen durchsetzen kann. Das ist zunächst jedenfalls leider gescheitert, weil die maßgebenden Entscheidungsträger, die man in Vietnam nicht so ganz genau kennt.
Also die Mitglieder des Politbüros.
Sicherlich Mitglieder des Politbüros. Auf der anderen Seite, ich bin gegen Generalisierungen. Mhm. Es gab ein Mitglied des Politbüros, der gesagt hat, diese Streiks müssen unsere Streiks werden. Unsere Streiks als KP. Und es gab ein anderes Mitglied des Politbüros, das gesagt hat, also wenn ich vietnamesischer Arbeiter wäre, ich hätte schon viel früher und viel länger gestreikt. Also die Partei ist nur sehr beschränkt entscheidungsfähig. Und deshalb haben sie im Prinzip auch jetzt mit der Neufassung 2013 des Arbeitsgesetzbuchs nichts Prinzipielles geändert. Aber wir haben eine Situation, dass sie sich ja nun gegenüber USA im Rahmen des TPP, heißt genau, also verpflichtet haben.
Das ist ein Freihandelsabkommen, das die asiatischen Länder mit den USA aushandeln.
Genau, das heißt Trans-Pacific Partnership, also transpazifische Partnerschaft und soll Freihandel ermöglichen und die Vietnamesen sind da mit dabei, weil sie erwarten, dass da sehr viele Investitionen zusätzlich nach Vietnam kommen. Sie gehen davon aus, dass das ihrer Wirtschaft nützt. Das würde ich mit einem Fragezeichen versehen, weil kein Technologietransfer damit verbunden ist. Sondern es wird im Prinzip das Einfache, die einfachen Arbeiten werden dorthin verlagert und die Entwicklungsabteilungen bleiben in den zentralen, den Industriestaaten. Anders in China. Also in China ist es so, die haben mal Flugzeuge gekauft, ich meine von Airbus, und haben gesagt, wir kaufen euch 50 Flugzeuge ab. Mhm. Aber ihr müsst gleichzeitig ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in China über den Flugzeugbau errichten. In Peking habe ich mal den damaligen Niederlassungsleiter von Mercedes besucht. Und er hat mir gesagt, wenn wir einen neuen Autotyp herstellen wollen in China, dann brauchen wir dafür eine Genehmigung und dann müssen wir die genauen Pläne einreichen, wie dieser neue Autotyp konstruiert ist. Und es wird dann 4 Wochen lang von der chinesischen Behörde geprüft und dann kommen 4, 5 sehr sachkundige chinesische Ingenieure und haben noch ein paar Zusatzfragen zu dem, was man da dargelegt hat. Und wenn dann diese Zusatzfragen zureichend beantwortet sind, dann bekommt man die Genehmigung. Die Chinesen haben das nun also perfektioniert, weil das bloße Wissen reicht noch nicht aus, sondern man muss es auch anwenden können. Mhm. Und deshalb gibt es auch chinesische Unternehmen, die hier in Deutschland investiert haben. Und für die dort Beschäftigten ist es im Regelfall geradezu ein Glück, weil die Chinesen hohe Achtung haben vor der deutschen Wertarbeit. In den Fällen, die ich kenne, wo die Chinesen hier Unternehmen aufgekauft haben, da haben sie normalerweise nicht Personal abgebaut, sondern Personal aufgebaut. Mehr Deutsche beschäftigt und die kriegen dann hin und wieder einen Einsatz von einem halben Jahr in China und müssen dann den chinesischen Kollegen beibringen, wie man eigentlich ganz genau mit der Technologie umgeht.
Nochmal zurück nach Vietnam zu diesem Freihandelsabkommen. Was hat jetzt dieses Freihandelsabkommen mit dieser Streikbewegung zu tun?
Also ein direkter Zusammenhang besteht da nicht, aber es gibt ein Zusatzabkommen. Und dieses Zusatzabkommen legt im Detail fest, dass man in Vietnam außer der großen Staatsgewerkschaft, die es heute gibt, weitere Gewerkschaften bilden kann. Vietnam verpflichtet sich auch in diesem Zusatzvertrag, die einschlägigen Abkommen der Internationalen Arbeitsorganisation, der ILO, zu ratifizieren. Und es würde bedeuten, dass man damit natürlich auch allen Gewerkschaften das Streikrecht einräumt.
Sie waren auch oft in China, das ist schon angeklungen. Sie waren mehrere Jahre auch Gastprofessor, zum Beispiel an der Tongji-Universität in Shanghai. Nun sind China und Vietnam ja keine Demokratien. Es herrscht eine strikte Kontrolle von oben nach unten. Wie viel Freiheiten haben die Arbeiter dort? Welche Spielräume?
Ja, in China erwartet man, dass der Chef den Untergebenen freundlich und mit Respekt gegenübertritt. Und wenn er das nicht macht, dann kriegt er alle möglichen Schwierigkeiten. Dann kriegt er keine Informationen mehr oder nicht mehr die richtigen Informationen. Also wenn man in China Erfolg haben will, dann muss man die Beschäftigten ordentlich behandeln. Und man muss Leistungen auch besonders honorieren, finanziell, aber noch wichtiger ist die Anerkennung. Und wenn sie das nicht machen, und manche ausländischen Investoren machen das nicht, dann kann es zum großen Krach kommen, wie das bei Foxconn war, bei Honda in Südchina im Jahr 2010. Also wer diese Umgangsform verletzt, der kann dann in schwierige Situationen als Unternehmer kommen. Und aus Arbeitnehmersicht ist es eben so, man geht in China, wenn man unzufrieden ist, nicht zum Betriebsrat oder zur Gewerkschaft. Ein Betriebsrat gibt es nicht und die Gewerkschaft macht im Zweifel doch nicht arg viel. Sondern man überlegt sich dann zusammen mit Kollegen, wie kann ich mich da wehren, was kann ich da tun, dass es besser wird. Und da gibt es im Dienstleistungsbereich also viele Mittel. Es kann natürlich in der Produktion am Fließband Situationen geben, wo die Möglichkeit zur Gegenwehr relativ gering ist. Aber auch da können Sie natürlich die Fließbandarbeit behindern und es ist dann plötzlich die Produktivität sehr viel geringer. Man muss sich ja auch mal überlegen. Die chinesische Wirtschaftsentwicklung hat mit Wachstumsraten zwischen 7% und 11% angefangen 1978. Das sind jetzt über 35 Jahre. Solche Wachstumsraten zu haben, das geht nur, wenn die Leute wirklich auch hinter ihrer Arbeit stehen. Wenn sie lauter Beschäftigte hätten, die also sagen würde, oh Gott, wir leben in einem totalitären System, das uns unterdrückt, wäre die Produktivität nicht da, wäre das Engagement nicht da, um sowas zu machen. Es gibt also nicht sehr viele Arbeitnehmer, die jetzt im Prinzip mit ihrer Situation unzufrieden wären.
Herr Deubler, wenn Sie eben sagten, dass in China die Beschäftigten im Dienstleistungsbereich mehr und auch neue Möglichkeiten finden, bessere Möglichkeiten für ihre Interessen zu kämpfen als die in der klassischen Fabrik, dann bringt mich das zurück nach Deutschland. Hier wird ja das klassische Tarifkampfritual in der Metallindustrie immer unwichtiger. Es arbeiten ja auch längst weit mehr Beschäftigte im Handel und im öffentlichen Dienst als in der Metall- und Elektrobranche. Ändert das nicht auch die Bedingungen und die Formen der Streiks?
Ja, Sie haben ja auch zunächst mal in der traditionellen industriellen Produktion immer weniger Streiks. In der Metallindustrie ist man seit 1984 mit einer Ausnahme nicht mehr über Warnstreiks rausgekommen. Und in der chemischen Industrie wird sowieso nicht gestreikt, weil die Sozialpartnerschaft so gut funktioniert, dass man sich immer auf einen halbwegs vernünftigen Kompromiss einigt. Die Tarifverträge der BCE sind nicht schlecht. Insofern verlagern sich natürlich die Auseinandersetzungen mehr auf den Dienstleistungssektor, der zahlenmäßig bei weitem überwiegt, da spielt natürlich heute irgendwie die Musik. Und da kann man nun und muss man auch, weil der traditionelle Streik nicht mehr so funktioniert, muss man andere Mittel erfinden, entwickeln. Nehmen Sie eine Supermarktkette, da haben Sie in jeder Filiale vielleicht 20, 25, 30 Leute, ja, die sich dann womöglich auch noch in einem Schichtsystem abwechseln. Man ist nicht immer zur gleichen Zeit da. Völlig anders als im Industriebetrieb, wo Sie also dann Hunderte von Menschen haben und die sind zur gleichen Zeit da und kennen sich und sind am gleichen Fließband und so fort. Also Sie haben da natürlich viel größere Schwierigkeiten, einen Streik zu organisieren. Er kommt trotzdem zustande, siehe Kita-Streik, aber es ist schwieriger. Und da gibt es dann natürlich auch andere neue Methoden. Beispiel Firma Schlecker hatte ja mal die Idee zu sagen, wir kündigen Beschäftigten und dann sind wir so freundlich und bieten ihnen eine Beschäftigung als Leiharbeitnehmer in unserer konzerneigenen Leiharbeitsgesellschaft an. Und dann dürfen sie als Leiharbeitnehmer zur Hälfte bis zwei Drittel des bisherigen Gehalts in der gleichen oder einer ähnlichen Filiale weiterarbeiten.
So richtig streiken dagegen kann man ja nicht.
Streiken könnte man nicht dagegen, das ist klar. Wenn Schlecker so eine unternehmerische Entscheidung trifft, dann kann man gegen die frontal nicht angehen. Aber man kann natürlich so viel Stimmung in der Öffentlichkeit machen, dass es sich letzten Endes auch negativ auf die Umsätze auswirkt. Und dann hat man natürlich plötzlich die Situation gehabt, dass Schlecker gesagt hat, nee, also im Interesse unseres guten Rufes geben wir dieses Modell auf. Über die Öffentlichkeit funktioniert's.
Es gab eine vergleichbare Situation im letzten Jahr. Da haben die Lufthansa-Piloten dagegen gestreikt und das ist Ihnen dann ja vom Landesarbeitsgericht Hessen untersagt worden. Ja. Sie haben ja auch dagegen sich gewehrt, dass die Lufthansa einen Teil der Flüge in billigere Betriebe auslagert. Also geht das überhaupt nicht dagegen zu streiken oder kommt es immer aufs Arbeitsgericht an?
Also da kommt viel auf das Arbeitsgericht an und auch auf das Vorbringen der Anwälte. Es ist so, dass zunächst mal formal die Vereinigung Cockpit nur den Streik ausgerufen hat wegen Problemen der Altersversorgung. Und die sind streikfähig, das war kein Problem. Und dann war es eine Abweichung von der Rechtsprechung, dass man gesagt hat, auch wenn ihr es nicht erklärt habt, der Sache nach ging es euch ja auch noch um andere Dinge. nämlich das Verhindern der Gründung der österreichischen Tochtergesellschaft, die dann schlechter bezahlte Piloten auch bei Flügen nach Deutschland und von Deutschland aus einsetzen. Und der zweite Schritt zu sagen, das ist unzulässig, weil es eingreift in die unternehmerische Freiheit, ist deshalb verkehrt, weil es einen Tarifvertrag gibt zwischen Vereinigung Cockpit und Lufthansa, der sagt, die Flüge von und nach Deutschland müssen zu Lufthansa-Tarifen erfolgen. Und dieser Tarifvertrag sollte unterlaufen werden. Und der Sache nach war der Streik nichts anderes als die Verteidigung dieser festgeschriebenen tariflichen Regelung durch die Vereinigung Cockpit. Insofern ist die Entscheidung sicherlich nicht richtig und es gibt auch namhafte Juristen, die sie kritisieren.
Sie haben viel Sympathie für diese neuen Branchengewerkschaften, sei es Marburger Bund, Vereinigung Cockpit, Lokführer. Warum?
Ja, schauen Sie, zwischen den Jahren 2000 und 2010 sind die durchschnittlichen Einkommen in der Bundesrepublik für abhängig Beschäftigte inflationsbereinigt um 2,5% zurückgegangen. Das heißt, die Gewerkschaften haben so bescheidene Abschlüsse getätigt, dass es nicht mal möglich war, insgesamt den Status quo des Jahres 2000 zu halten. Erst jetzt, 2014, ist man wieder auf diesen Stand gekommen und etwas darüber hinausgegangen im Jahr 2015. Diese Situation fand ich schlecht für die gewerkschaftliche Seite, für die abhängig Beschäftigten. Und die einzigen, die das nun nicht mitgemacht haben, gewissermaßen diese Politik der bedingungslosen Anpassung, die natürlich auch viele Mitglieder kostet, ja, die einzigen, die das nicht mitgemacht haben, waren so Gewerkschaften wie die der Fluglotsen, mit denen ich in erster Linie in Zusammenhang gekommen bin, und dann natürlich die Lokführer und die Piloten und die Ärzte. Die haben sich gewehrt, weil sie zum Teil auch in Tarifgemeinschaft waren mit den anderen Gewerkschaften. Marburger Bund zum Beispiel war in Tarifgemeinschaft mit Verdi. Und dann kam der TVÖD und der hätte bedeutet...
Tarifvertrag im öffentlichen Dienst.
Genau, der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst, abgekürzt TVÖD. Und es hätte bedeutet, dass die Endgrundgehälter für Ärzte ungefähr um 900 Euro abgesenkt worden wären. Und wer die Arbeitsbedingungen kennt bei den Ärzten, weiß, dass also der 8-Stunden-Tag eine schöne Utopie ist für den normalen Arzt. Und wer dann sich vor Augen führt, an dieser Arbeitszeit ändert sich nichts, aber es ändert sich zu unseren Lasten. Ja, der erreichbare Gehalt nach 20 oder 30 Jahren. Da muss man sich schon sagen, also warum in einer solchen Gewerkschaft Mitglied bleiben. Und das war mit die Ursache dafür, dass der Marburger Bund sich dann verselbstständigt hat und seine eigene Tarifpolitik betrieben und auch diese Konzessionen alle wieder rückgängig gemacht hat. Ganz ähnlich war es bei den Fluglotsen. Mhm. Und dann haben sie sich gewehrt und haben ihre eigene Organisation gemacht.
Warum, aus Ihrer Sicht, warum handeln die großen DGB-Gewerkschaften? Warum lassen sie sich auf zu viele Kompromisse ein?
Das hängt sicher zusammen mit der engen Bindung an die SPD-Führung. Also da gibt es natürlich, trotz aller parteipolitischen Neutralität der DGB-Gewerkschaften, gibt es natürlich enge Verbindungen. Man wollte also der Regierung Schröder im Prinzip keine Schwierigkeiten machen. Und man versteht sich immer mehr, je stärker die Mitgliederzahl zurückgeht, versteht man sich immer mehr als Lobbyorganisation. Und man will die Chance, als Lobbyorganisation gehört zu werden, nicht aufs Spiel setzen, indem man anfängt, ernsthafte Aktionen gegen das zu tun, was also jetzt Regierungspolitik ist. Und das ist sicher einer der wesentlichen Gründe dafür. Daneben hat man natürlich noch viele andere. Es gibt eine gewisse Konzeptionslosigkeit. Dann kann man darüber philosophieren. Die Gewerkschaft ist im Prinzip aufgebaut wie ein traditioneller Industriebetrieb. Mit dem Vorstand und mit Abteilungsleitern und Unterabteilungsleitern und ähnliches mehr. Und das ist ein Organisationsprinzip, das eigentlich in die heutige Landschaft nicht mehr passt. Ich sage jetzt mal, plauder ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es gab schon in den 80er Jahren bestimmte Gruppe von arbeitnehmerorientierten Juristen. Diese Gruppe gibt es auch heute noch. und zwar eigentlich eher in größerer Anzahl, als das Mitte der 80er Jahre war. Wir haben eine Art von netzförmiger Organisation. Man kennt sich, aber es gibt niemand, der die Leithammelfunktion hätte. Es gibt niemand, der einem anderen sagen kann, das musst du machen. Nee, es gibt eine gemeinsame Überzeugung davon, dass so und so viele Menschen als Juristen für Arbeitnehmerinteressen eintreten. Sie haben in jeder größeren Stadt ein arbeitnehmerorientiertes Büro. Und diese Struktur hat gewissermaßen alle politischen Wandlungen, auch nach 1990, sehr gut überstanden.
Das erinnert ja an die informellen Netzwerke, zum Beispiel Vietnam unter den Arbeitern.
Völlig richtig, völlig richtig. Das heißt, es sind die informellen Netzwerke und die sind viel solider. Im Gegensatz dazu hat die Gewerkschaft, da haben die DGB-Gewerkschaften seit 1993 fast die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Das ist für mich subjektiv eine Bestätigung dafür, dass dieses alte Organisationsprinzip des Industriebetriebs, dass die Gewerkschaft immer noch praktiziert, eigentlich überholt ist und dass es sehr viel resistenter wäre, würde man sich so organisieren, wie wir das als Juristen getan haben.
Mit dem Arbeitsrechtler Wolfgang Däubler unterhalte ich mich in diesem SWR2 Zeitgenossengespräch. Wir waren eben bei dem Punkt, dass die DGB-Gewerkschaften in der Ära Schröder der Regierungspolitik mehr Widerstand hätten entgegensetzen sollen, dass sie also politischer hätten agieren sollen. Und das bringt uns zur Frage des politischen Streiks, der ja in Deutschland nicht zugelassen ist. Die entscheidende Weiche wurde 1952 umgelegt, das Jahr, in dem der Bundestag auch das Betriebsverfassungsgesetz verabschiedete. Und 1952 ging es auch um die Frage, ob die junge Bundesrepublik politische Streiks erlaubt oder nicht.
Ja, damals war die Situation so, dass es im Jahr zuvor, 1951, eine Drohung mit einem politischen Streik gegeben hatte, die durchaus Wirkung erzielte. Und zwar wollte die Mehrheit der Regierung Adenauer die Mitbestimmung im Montanbereich abschaffen.
Also bei Kohle und Stahl?
Bei Kohle und Stahl und Bergbau, ja, sollte das also abgeschafft werden. Und da gab es dann eine Urabstimmung im Ruhrgebiet, die brachte über 90% Streikbereitschaft, wenn das passiere. Wir würden streiken, wenn der Adenauer dieses Gesetz macht. Und das hat dazu geführt, dass Adenauer nachgegeben hat und die Mitbestimmung in deutsches Recht überführt und seither gilt das Montanmitbestimmungsgesetz. Und nun war die Frage 52, kann man das eigentlich wiederholen? Um gegen das Betriebsverfassungsgesetz zu streiken, das sehr viele Mitbestimmungsrechte, die es vorher gegeben hat aufgrund von Landesrecht, wieder beseitigt hat. Und außerdem hat das Betriebsverfassungsgesetz 52 nur vorgesehen eine Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat, aber nicht wie die Montanindustrie die Parität. Und das hat man nun versucht, dagegen anzugehen. Es kam zum Zeitungsstreik, der einige Tage gedauert hatte, dann eine sehr schlechte Presse hatte. Und die Gewerkschaft hat es auch nicht besonders gut vorbereitet. Jedenfalls, das Gesetz wurde dann verabschiedet, ohne dass die Gewerkschaft letzten Endes auf seinen Inhalt noch Einfluss nehmen konnte. Und ein halbes Jahr, ein Jahr später kamen dann die Entscheidungen in Bezug auf die Rechtmäßigkeit dieses sogenannten Zeitungsstreiks. Und da gab es 5 oder 6 LAG-Entscheidungen, also Landesarbeitsgerichtsentscheidungen, was damals die letzte Instanz war. Und eine war für die Rechtmäßigkeit des Streiks und die anderen waren dagegen. Und diese Position ist dann auch übernommen worden vom Bundesarbeitsgericht im Jahr 54, wo das Gericht gesagt hat, also man kann nur für tarifliche Ziele streiken, aber nicht zum Beispiel für politische. Das kann man natürlich anders sehen und ich habe das meinerseits auch immer anders gesehen. Ich glaube allerdings heute, dass es weniger ein Rechtsproblem ist, wenn man über den politischen Streik redet. Ein kleines Beispiel. Ich war vor einigen Jahren mal in Spanien und das war 3 Wochen vor einem geplanten Generalstreik. Und da habe ich meine Arbeitsrechtskollegen gefragt, wie ist es eigentlich im spanischen Recht? Dürfen die denn einen Generalstreik machen? Ich kenne nämlich einigermaßen die spanische Verfassung und da steht sowas natürlich auch nicht drin. Und dann habe ich als Antwort gekriegt, ja, ob die das dürfen oder nicht, das ist eine typisch deutsche Frage. Diese Frage stellen wir einfach nicht, sondern wir machen das. Also wenn eine Streikbewegung sehr breit ist, dann stellt man die Frage nach der Rechtmäßigkeit nicht mehr. Und wenn sie eben nicht sehr breit ist und viele Halbherzigkeiten dabei sind, dann wird natürlich die Rechtsfrage gestellt und dann spricht sehr viel dafür, dass dann die Gerichte auch heute sagen würden, der politische Streik ist illegal.
Es gibt ja das Argument, dass in einer parlamentarischen Demokratie der politische Streik keine Berechtigung habe.
Ja, man beruft sich also darauf, dass man sagt, der Abgeordnete ist unabhängig. Und man darf die Unabhängigkeit des Abgeordneten nicht dadurch in Frage stellen, dass man nun einen Streik ausruft und ihn dadurch unter Druck setzt. Da kann man aber natürlich entgegenhalten, wenn die Unternehmer damit drohen, wir investieren woanders oder wir bilden keine Azubis mehr aus, dann ist es ja auch ein Druck, der auf das Parlament ausgeübt wird. Und deshalb könnte man gegen diese These ja auch sagen, im Prinzip wären die Abgeordneten eher in einer freieren Position, wenn dem Druck, der von Arbeitgeberseite ausgeht, ein Gegendruck von Arbeitnehmerseite entgegenstehen würden. Denn dann hätten sie ja die Möglichkeit, zwischen diesen beiden Positionen irgendwie zu vermitteln und einen Kompromiss zu finden, der beiden Seiten irgendwie gerecht wird.
Herr Däubler, Sie wurden 1939 geboren. In Berlin, weil Ihr Vater dort Richter am Oberlandesgericht war. Schon mit 4 Jahren wurden Sie aber ins oberschwäbische Biberach geschickt. Hatte vielleicht mit den Bombenangriffen zu tun. Und kam dort dann auch in die Schule. Haben Sie noch Erinnerungen an Krieg und NS-Zeit aus diesen ganz frühen Jahren in Biberach, an der Riss?
Ja, also dort bin ich ja auch irgendwie sprachlich geprägt worden. Also man hat illegal damals Radio Beromünster aus der Schweiz gehört. Das war eine sehr gefährliche Sache. Mir hat man gesagt, wenn da ein Kommentar kam, es würde Goebbels sprechen. Das habe ich aber nicht geglaubt.
Und also damit Sie, wenn Sie dann gefragt werden außerhalb der Familie, sagen, ja, wir hören den Goebbels zu Hause.
Ja, natürlich. Aber jedenfalls gab es dann eine bestimmte Person, den sogenannten Schwarzen König, der hieß König und hatte also ein sehr dunkles Haar und dunklen Bart und der stand im Ruf, Zuträger der Gestapo zu sein. Und wenn der am Haus vorbei ist, hat man automatisch das Radio leis gestellt, damit er das nicht hören konnte. Das ist mir so eine Erinnerung. Oder einmal ist uns das Radio kaputt gegangen und der Zeiger stand gerade auf Radio Beromünster. Und man musste den Zeiger ja irgendwie wieder beweglich machen, um das hören zu können. Jetzt, wenn wir aber zu einem normalen Elektriker gehen, dann ist das ja ein Risiko. Der sagt, die hören Radio Beromünster. Dann wussten wir aber, da gibt es einen sehr katholischen Elektromeister in Biberach und den fragen wir mal. Der ist nicht in der Partei und da geht es sicher. Und der kam dann auch und hat es repariert und hat gesagt, ja, ja, Sie haben Radio Stuttgart hören wollen.
Nach dem Abitur 1958 haben Sie dann zunächst in Tübingen, später in Hamburg und Berlin Rechtswissenschaften studiert und wurden 1971, Sie waren noch sehr jung, gerade 32, an die neu gegründete Reformuniversität Bremen als Professor berufen. Das ist ja eine sehr geradlinige Berufskarriere. Der Vater ist Jurist, Sie werden wieder Jurist. Welchen Einfluss, welche Rolle hat Ihr Vater dafür gespielt?
Ja, also sagen wir mal so, als ich so 13, 14, 15 war, hat mein Vater immer aus seiner Praxis beim Oberlandesgericht Fälle erzählt, zu Hause, Zivilrechtsfälle. Und hat also gefragt, wie denn der gesunde Menschenverstand darauf reagieren würde. Und in der Regel hat es mir ungeheuer Spaß gemacht, zu diesen Fällen zu diskutieren und gewissermaßen den gesunden Menschenverstand praktisch werden zu lassen. Und ich lag fast immer richtig. Also so, wie sich's auch der Senat überlegt hatte, aber noch nicht endgültig entschieden hatte, so habe ich in der Regel auch votiert am Mittagstisch. Das hat dann dazu geführt, dass ich eigentlich gedacht habe, doch, das wäre eigentlich eine interessante Sache. Dazu kommt auch, dass, sagen wir mal, unser politische System ein sehr stark verrechtlichtes ist. Also wenn Sie etwas ändern wollen an unserem System, es besser machen, müssen Sie im Regelfall am Recht anknüpfen. Die ganzen wirklich entscheidenden Dinge in der Bundesrepublik, die sind immer in Karlsruhe entschieden worden. Ob das nun Wiederbewaffnung war oder ob das Schwangerschaftsabbruch war oder ob das Einsatz der Bundeswehr out of area war. Alles Wesentliche wurde in Karlsruhe entschieden. Ich halte das nicht für besonders demokratisch, nebenbei gesagt. Auch im Arbeitsrecht, was da faktisch läuft, was möglich ist, ist eine Frage der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Der Gesetzgeber kann viel entscheiden. Aber was man dann wirklich draus macht, das ist letztlich eine Frage der Richter und der Juristen, die letztlich als Anwälte, als Wissenschaftler dann auch die Gerichte beraten, die bestimmte Positionen in die Welt setzen. Und deshalb lohnt sich's auch, wenn man einen gewissen politischen Anspruch hat, einiges besser zu machen. Da lohnt sich sehr wohl, Jura zu studieren und dann als Jurist mitzuwirken an diesem Apparat, der eigentlich die Bundesrepublik regiert.
Ihre Frau Hertha Deubler-Gmelin, die frühere Bundesjustizministerin, Bundestagsabgeordnete bis 2009, ist die Tochter des früheren Tübinger Oberbürgermeisters Gmelin. Ihr Vater war ein schwäbischer Oberlandesgerichtsrat, also von beiden Seiten schwäbisches Bildungsbürgertum. Was hat Ihnen beiden das eigentlich bedeutet oder was hat Ihnen das so mitgegeben?
Das kann man so genau nicht sagen, weil es unbewusst geschieht, was man da mitkriegt. Man kann vielleicht sagen, dass so ein sozialer Hintergrund einem eine gewisse Sicherheit verschafft. Wissen Sie, wenn Sie als Hilfsarbeitersohn anfangen, haben Sie diese Sicherheit nicht und Sie haben sehr viel mehr Angst. Wenn Sie aber einen solchen Hintergrund haben, der, sagen wir mal, bei meiner Frau noch deutlich ausgeprägt war als bei mir, dann haben Sie nicht unbedingt Angst davor, sich jetzt auch mal zu engagieren in einer Art und Weise, die gegen die Regeln verstößt. Sie haben das Gefühl, so fürchterlich viel kann mir nicht passieren. Ich war immer ein ausgesprochen guter Formaljurist, ja, wusste also, ich finde immer irgendeinen Job. Das war eigentlich klar. Es war zweifelhaft, ob es dann in der Uni klappen würde. Das wäre möglicherweise, wenn es so Reformunis wie in Bremen nicht gegeben hätte, sehr schwierig geworden. Aber ich wäre jederzeit zur Arbeitsgerichtsbarkeit oder zur Ziviljustiz gekommen. Das wäre damals überhaupt kein Problem gewesen. Und wenn Sie eine solche Situation haben, dann ist es auch sehr viel leichter, zu vielen Dingen Nein zu sagen und auch vieles zu kritisieren am schwäbischen Bildungsbürgertum und zu sagen, also ihr habt einen sehr partiellen Zugang zur Realität. Das kann man sich da leisten und das ist eine ganz wichtige Sache.
Eine schwäbische Tradition ist ja auch diese große Liberalität.
Ja, deshalb haben wir uns ja auch nicht mit unseren Altvorderen total überworfen, obwohl wir unterschiedliche Positionen hatten. Also natürlich hat man sich hin und wieder gestritten, aber das hat an meiner Wertschätzung für meinen Vater und meinen Schwiegervater letztlich nichts geändert.
Sie waren über 25 Jahre an der Universität Bremen. Ihre Frau war in dieser Zeit Rechtsanwältin in Stuttgart. Sie war später in Berlin tätig. Das hört sich ja nach Wochenend- und Pendel-Ehe an. Ist das nur eine Belastung oder kann das einer Beziehung auch guttun?
Also ich würde sagen, es kann einer Beziehung auch guttun, wenn man gar nicht die Zeit hat, um sich richtig zu streiten und auf die Nerven zu gehen. Sondern man hat so viel zu bewältigen in der Zeit, wo man zusammen ist, dass man eigentlich gar nicht auf die Idee kommt, jetzt also, wie das manchmal bei Ehepaaren der Fall ist, also gegeneinander Krieg zu führen. Was natürlich interessant war, insbesondere in den 70er Jahren, war gewissermaßen meine Reisen von Bremen über Bonn nach Tübingen. In Bremen hatte ich eine, wenn man so will, linksradikale Subkultur. Da hat man sich über bestimmte Entwicklungen unheimlich gefreut, als sie zum Beispiel in Italien die Ehescheidung eingeführt haben. große Begeisterung. Dann habe ich manchmal Station gemacht in Bonn. Da gab es dann den Kreis der linken SPD-Abgeordneten in der Wahlperiode ab 72, sogenannten Leverkusener Kreis. Das waren so 50 bis 60 Abgeordnete. Die waren auch noch links, aber natürlich völlig anders als in Bremen. Und dann kam ich nach Tübingen und das war dann also, sagen wir mal, eine eher konservative Umgebung, die man da hatte, weil man nicht so also Kontakte zu progressiven Teilen der Uni hatte. Und da musste man aufpassen, dass man nicht das, worüber man sich in Bremen gefreut hat, jetzt plötzlich als Freude den Menschen in Tübingen oder Dusslingen mitteilt. Das geht nicht, sondern die wären da irgendwie schockiert. Also da konnte man die Unterschiedlichkeit unserer damaligen Gesellschaft gewissermaßen im Rahmen von wenigen Tagen zur Kenntnis nehmen. Das schafft auch die Fähigkeit, sich auf die jeweiligen Leute einzustellen. Das ist ganz wichtig. Und man ist auch, wenn man so will, in gewissem Umfang tolerant. Also wenn einer sehr, sehr konservative Meinungen hat, stört mich das auf einer menschlichen Ebene nicht. Es stört mich politisch, aber menschlich, das können nette Leute sein. Und ja, organisatorisch ist diese Tätigkeit, also Frau hat Bundestagsmandat, was sie also ab 72 hatte und es war bei weitem die Hauptsache, die Anwaltstätigkeit spielte damals kaum eine Rolle und ich war in Bremen Professor und die Kinder waren von 72 bis 77 bei meinen Schwiegereltern und hier in Tübingen und dann haben wir ein Haus gekauft in Dusslingen und hatten eine Ganztagskraft, die dann auf die Kinder aufgepasst hat und haben dann also uns eben bei Bedarf getroffen. Sie können das machen, wenn Sie einmal zwei ordentliche Einkommen haben. Dann können Sie nämlich eine Ganztagskraft bezahlen, die Sie dann zu Hause haben und noch eine Putzfrau. Und Sie können es machen, wenn Sie keine typische 40-Stunden-Woche an einem Ort haben. Sie haben ja in der Hochschule ungefähr 28 Wochen pro Jahr Lehrverpflichtung. Und Sie haben auch eine vergleichbare Zahl von Sitzungswochen, wo man am Parlamentsort sein muss, damals also in Bonn. Aber dann gibt es die sitzungsfreien Wochen, da kann man dann zu Hause sein. Insofern kann man es bei den zwei Berufen so einigermaßen hinkriegen, dass man sich also nicht nur am Wochenende sieht, sondern durchaus auch mal unter der Woche. Also die Chance, Krach zu kriegen, ist da ein bisschen größer.
Herr Däubler, das endgültige Ende des sozialistischen Projekts, das ist ja schon oft ausgerufen worden. Die Hoffnung von Prag 1968 oder die Hoffnung der französischen Arbeiter, die in den 70er Jahren Fabriken besetzten, um sie dann selbst zu führen, selbst zu verwalten. Also diese Hoffnung auf einen demokratischen Sozialismus, auf die Vereinbarkeit von Demokratie und individueller Freiheit und von Sozialismus, hat die noch irgendeine Zukunft heute im 21. Jahrhundert mit seiner globalisierten Weltwirtschaft?
Ja. Es hat eine Zukunft und es gibt ja immer wieder Versuche, wie in Venezuela oder was man viel weniger weiß, in Bolivien oder in Ecuador. Man muss aus den jeweiligen Erfahrungen lernen. Man hat, glaube ich, bisher den Fehler gemacht, zu wenig aus den Erfahrungen zu lernen. Was ein Stück weit fehlt, ist eine ausreichende Lernkultur in dieser Beziehung. Wo das am ehesten der Fall ist, das wird Sie vielleicht überraschen, ist in China. Die Chinesen wollen auch von den schlechten sozialistischen Erfahrungen lernen. Die haben sehr viel gelernt vom Niedergang der Sowjetunion. Aber sie sind auch heute im Prinzip interessiert daran, wo gibt's Erfahrungen, die ganz positiv sind. Ich war vor 3 Wochen in China und war erstaunt darüber, wie sehr die offiziellen Gewerkschaften an praktischer Tarifpolitik interessiert sind. Die wollen also ganz genau wissen, wie eine Tarifrunde bei uns läuft. Die haben selbst vor, Tarifverhandlungen zu führen, sich also um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten autonom zu kümmern. Also in China hat man erkannt, dass eine der Ursachen für den Niedergang der Sowjetunion auch war, dass die Menschen alle zu bravem Gehorsam erzogen wurden. Diese Beseitigung von autonomer Interessenvertretung ist eine der Hauptursachen, weshalb es dann auch keine Korrektive gab in der alten Sowjetunion. Und das beginnen sie zu begreifen in China, dass nicht jeder, der gewissermaßen autonom Interessen wahrt, ein Feind des Regimes ist. In Russland haben sie gemeint, jede Form von Autonomie, die bedroht uns und die müssen wir kleinkriegen. Das darf nicht passieren. Da gibt es immerhin gewisse Lernbereitschaften in China. Da kann man also etwas Hoffnung damit verbinden.